Warum kaufen Menschen? Genau darum geht es heute im Storytelling Mastery Podcast. Und zwar mit dem One and Only Markus Bosionek. Ich bin so happy, Markus hier zu haben. Und ich muss dir sagen, es war leichter, als ich dachte. Ich dachte, Markus ist schwerer zu bekommen. Ja, also mega happy, dass der Markus da ist. Falls du Markus noch nicht kennst, Markus ist im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht, wahrscheinlich nicht nur aus meiner, so mit der bekannteste Copywriter. Und alles, was Markus so rausbringt, ist absolutes Gold wert. Und heute sprechen wir eben genau über dieses Thema. Wie schaffst du es, dass Menschen bei dir buchen, dass Menschen kaufen? Wie kannst du deine Texte dementsprechend anpassen? Und ich weiß jetzt schon, wir haben einen ganzen Sack voll Golden Nuggets dabei. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich kommen konnte, Carla. Ich muss auch direkt ein bisschen bremsen, nicht, dass du hier falsche Erwartungen weckst bei deinen Zuhörern. Ich bin überhaupt nicht leicht zu bekommen. Frag nicht, wie viele Anfragen ich monatelang ignoriere, die dann immer wieder kommen. Das lag tatsächlich nur daran, dass du mich angefragt hast.
Ja, danke. Das habe ich jetzt auch direkt so aufgenommen. Also es liegt an mir. Nicht jeder kann Markus.
Genau. Also offensichtlich kannst du Menschen ganz gut überzeugen.
Sieht ganz so aus, ja. Sehr cool. Wir haben ja gerade schon so angeteasert, es gibt bestimmte Gründe, warum Menschen kaufen. Und ich glaube, das ist wirklich so das größte Problem. Also ich sehe das bei meinen Kunden, ich sehe das natürlich auch gerade auf Social Media und in E-Mails. Wenn ich da so Posts, Beiträge, E-Mails lese, denke ich so, ja, okay. Das wird nichts. Ja, also auch wenn da ein Angebot drin ist, holt es mich null ab und ohne dass ich auf die Konten dieser Leute schaue, weiß ich, da geht nicht viel. Wenn du jetzt sagst, es gibt Gründe, warum Menschen kaufen, dann wollen wir das natürlich wissen. Was ist das und wie können wir das benutzen? Und was die Leute hier noch nicht gehört haben, die Zuhörer, ist, dass du mir schon im Vorgespräch verraten hast, es gibt nicht 1000, es gibt nicht 1050, es gibt auch nicht 890, sondern es gibt genau 28 Gründe, warum Menschen kaufen und das ist unabhängig von der Nische. Und das musst du jetzt mal so ein bisschen genauer erklären, weil es das heißt ja, es ist egal, ob ich ein Auto verkaufe, Nahrungsergänzungsmittel oder Hundetrainer bin.
Das ist korrekt, ja. Und ich bin mir so sicher, dass das genau 28 Gründe gibt, weil ich mir die 28 Gründe ausgedacht habe. Die habe ich mir aber nicht einfach so ausgedacht, sondern es ist halt das. Ich mache den Job ja jetzt schon ein bisschen länger, schreibe seit über 15 Jahren Copy. Es ist halt das, was sich rauskristallisiert hat. Wenn es einer von den 28 Gründen als Kauftrigger in der Copy drin ist, dann verkauft sich das Ding. Und wenn keiner davon drin ist, dann verkauft sich es nicht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es die 28 gibt. Und dabei ist es tatsächlich völlig egal, ob es um ein neues Auto geht, um eine neue Zahnbürste, um ein Duschgel oder um den Familienurlaub, weil einer von den 28 Triggern funktioniert immer dafür.
Heißt, man braucht nur einen oder versuche ich möglichst viele Trigger in einen Text zu packen?
Da kommt die Lieblingsantwort, Antwort des Anwalts, kommt drauf an. Theoretisch reicht einer. Wenn du natürlich ein paar kombinierst, dann wird das Verlangen, jetzt auf Kaufen zu drücken, nur umso stärker.
Okay. Gut, jetzt haben wir ja gesagt, es sind 28. Es gibt dazu von dir, das können wir ja schon so anteasern, es gibt dazu von dir ja auch ein Angebot, das Crash. Ich glaube, dass die Abkürzung ist Core Reasons Why.
Nee, Core Reasons All Sales Happen.
Ah, so
Also
macht auch Sinn mit Crash, ja.
die Gründe dahinter, warum jemand kauft. Ja, das ist ein wahnsinnig hässliches, unformatiertes E-Book. Klingt besser als PDF. Eigentlich ist es einfach nur ein PDF.
Ja, ich weiß noch, als ich das erste Angebot von dir gekauft habe, das habe ich nur deshalb gekauft, weil du in deiner E-Mail geschrieben hast. Und dann kriegst du ein richtig hässliches PDF. Und ich fand das so lustig, weil ich dachte, ja, ist mir nämlich auch egal, wie das ausschaut. Ich brauche das gar nicht fancy und mit Bildchen und so, sondern ich will einfach nur den Inhalt. Und ich fand das lustig und sympathisch. Und deshalb habe ich damals dieses unfassbar hässliche, und es war wirklich hässlich, unfassbar hässliche PDF von dir gekauft. Mit geilem Inhalt. Jetzt haben wir gesagt, wir werden hier ja nicht alle 28 vorstellen. Das heißt, wer alle 28 haben möchte, der darf gerne in die Shownotes gucken. Gehen wir nachher auch nochmal genauer drauf ein und sich Crash gönnen. Aber fünf hast du mitgebracht. fünf wichtige Kauftrigger. Was ist der erste?
Der erste, den ich mir gedacht habe, der vielleicht ganz interessant ist, vor allem, weil du ja gesagt hast, dein Mann und du, ihr überlegt gerade ein neues Auto anzuschaffen. Ihr kauft mit dem neuen Auto kein Produkt und kein Auto, sondern was ihr eigentlich kauft, ist emotionale Erlösung. Weil hinter jedem Kauf steckt irgendwo ein emotionaler Knoten und Copywriting heißt für mich halt, ich muss den Knoten lösen, dass gekauft wird. Beim Auto ist der emotionale Knoten, es gibt ja einen Grund, warum ihr ein neues Auto wollt. Ist es, weil der alte zu oft in der Werkstatt steht? Ist es, weil du Angst hast, wenn du deine Kids zum Sport bringst, dass du nicht mehr heimfahren kannst? Oder was ist der emotionale Knoten, die Erlösung, die dir ein neues Auto verschafft?
Ja, spannend. Also mich persönlich nervt, dass der Kofferraum nicht aufgeht. Das macht mich mal total aggro. Das ist so ein elektronischer, ne? So wie die normalerweise ja sind. Aber du kannst auf den Knopf drücken und mit viel Glück, und wenn du es mit den Fingern unterstützt, geht es noch bis zur Hälfte. Und selbst ich mit meinen 1,57 Meter passe da nicht runter und stoße mir ständig den Kopf. Also das nervt mich total. Und es ist auch tatsächlich, wir fahren einen Audi. Und das ist nicht meine Marke, so. Aber ich glaube, das ist dann ein anderer, das ist dann noch mal ein anderer Trigger. Aber die emotionale Erlösung in dem Fall wäre: Ich hätte gerne ein Auto, das zuverlässig fährt, das nicht alle 500 Meter piepst, weil angeblich irgendwas ausgefallen ist und wo ich bitte meine Saftkiste einladen kann, ohne mir den Kopf zu stoßen.
Ja, das ist ein sehr schöner Grund, weil es ist einfach, Menschen kaufen, um ein Gefühl loszuwerden und nicht um ein Produkt, wie jetzt in deinem Fall ein neues Auto zu besitzen. Ein anderes Beispiel, weil Autos kaufen wir ja die meisten Menschen relativ selten. In einem ganz großen Markt wäre zum Beispiel so der Fitness- und Abnehmen-Markt. Menschen, die sagen, ich will abnehmen, die meinen damit nicht, sie wollen weniger wiegen, sondern sie wollen sich nicht mehr schämen, wenn sie sich morgens nackt im Spiegel sehen. Das ist die emotionale Erlösung, die du ihnen verkaufen musst.
Ich glaube, gerade auch dieses, was du gerade angesprochen hast, ne, so dieses Schamgefühl. Ich war ja sehr lange auch im Fitnessmarkt unterwegs. Das ist es tatsächlich, weil viele sagen ja auch so: Okay, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen, oder ich möchte Frauen dann, ne, ich möchte gerne 60 Kilo wiegen. Das steht ja nirgendwo. Du hast ja dann nicht irgendwie einen Aufkleber auf der Stirn, wo drauf steht: Wog 80, wiegt jetzt 60, sondern es ist ja tatsächlich gerade in diesem körperlichen Bereich immer das Gefühl. Okay, also Schamgefühl loswerden.
Ja, damit hast du den nächsten Punkt, den ich drauf hatte, schon vorweggenommen. Das wäre nämlich gewesen, Scham verkauft besser als Schmerz, weil die meisten sagen ja, du musst den Schmerzpunkt ansprechen, wenn du was verkaufen willst. Aber Scham ist halt unendlich viel mächtiger als nur der Schmerz, weil Schmerz kannst du als Mensch ja zeigen, da verurteilt dich keiner für, aber Scham versteckst du und genau das macht es halt so mächtig, in der Copy. Das funktioniert nicht nur bei Abnehmen, wo man ja, dass man offensichtlich mit Schamgefühl verbindet, sondern zum Beispiel auch, wenn du irgendein Produkt für Führungskräfte hast. Eine Führungskraft kauft nicht, weil sie Angst hat zu scheitern, sondern eine Führungskraft kauft ein Coaching zur Weiterentwicklung, weil sie Angst hat, dass jemand merkt, dass sie scheitert. Es ist also das Gefühl oder der Zustand hinter dem Scheitern ist so, die Angst, es merkt jemand, dass ich da versagt habe. Deswegen wird eine Führungskraft in Führungskräfte-Coaching investieren. Du musst also in der Copy den unausgesprochenen Moment erwischen, also diese Peinlichkeit, wenn jemand denkt, was, wenn die anderen das sehen und damit verkaufst du.
Also man sagt ja auch so, das habe ich irgendwo mal gelesen, oder ich habe mal so eine Emotionscoaching-Ausbildung gemacht, die auch super spannend war, also auch mega geil fürs Marketing. Scham ist tatsächlich so die stärkste unangenehme Emotion. Also auch rein statistisch die höchste, auch wenn es kein schönes Thema ist, aber die höchste Anzahl der Selbstmorde lässt sich auf Scham zurückführen. Noch sehr viel mehr als auf Schuldgefühl. Aber wie ist das denn jetzt? Also beim Abnehmen kann ich mir das vorstellen, ne? So, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe einen dicken Popo und da möchte ich das nicht im Bikini irgendwie am Strand entlang tragen, weil ich mich dann schäme. Aber wie ist das bei anderen Sachen? Jetzt hast du gerade gesagt, Führungskräfte. Aber jetzt bei so Sachen wie mit dem Auto oder so, wie finde ich da ein Schamgefühl?
Ich
Überleg
habe.
gerade, ob ich mich für mein Auto schäme. Bisschen schon.
Ja, man kann sagen, ein bisschen schämst du dich schon dafür. Da kann es natürlich in Zusammenspiel mit Identität zum Beispiel, kann einfach sein, was, wenn die anderen merken, dass. Was für ein Audi fahrt ihr?
Ja, das ist die richtige Frage für mich. Ein A5.
Ich dachte jetzt so einen silbernen. Das.
Nee, schwarz. Immerhin. Nee, Silber ist er nicht, Gott sei Dank.
Also es könnte natürlich mit Schamgefühl verbunden sein, was, wenn jemand merkt, dass du dir nachträglich die neue Schürze vorne hin hast basteln lassen, weil du halt ein Modell von 1998 hast und keiner soll das mitkriegen zum Beispiel. Oder es könnte sein, beim Auto, was, wenn die rausfinden, dass der geleast ist, obwohl ich nicht mal gewerbetreibend bin, weil ich mir weder den Kauf leisten kann, noch leisten könnte, den zu finanzieren, weil mir die Bank keinen Kredit gibt. Das könnte Schamgefühl beim Auto sein. Und es könnte einfach sein, was, wenn die Nachbarn wieder sehen, wie ich mich abmühe, weil der Kofferraum nicht aufgehen will und die dann denken, ich habe kein Geld, das reparieren zu lassen.
Ja.
Vor allem, wenn ich mir dich jetzt vorstelle, wie du so einen halben Ausraster kriegst, wie das HB-Männchen hinter deinem Kofferraum, so vielleicht schön an der Straße.
Ja, ist richtig. Also ich habe auch gerade so das Gefühl, wenn ich jemanden mitnehme und dieses blöde Auto die ganze Zeit piepst, so die ersten 500 Meter piepst der immer, weil er sagt, das Licht geht nicht, das Licht geht, das ist einfach nur ein elektronisches Problem. Ja, finde ich auch voll nervig. Ne? So wenn
Ja.
Leute dann sagen, so, was hat er denn? Warum piepst er denn? Wenn ich dann sagen muss, ja, macht er immer. So gewöhnt man sich dran. Okay, ja, also das heißt, Charme lässt sich tatsächlich auf so ziemlich jedes Produkt oder jedes Angebot münzen.
Hätte ich gesagt, ja. Und das Witzige ist, dass wenn man jetzt mal die Evolution der Menschheit betrachtet, Scham gibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, dass Schamgefühl existiert so. Angst vor Spinnen, ja, die können giftig sein, beißen, man stirbt. Angst vor Feuer, man kann verbrennen, aber Scham macht irgendwie so gar keinen Sinn. Aber das nur als
Ja.
Randnotiz, deswegen ich so faszinierend witzig finde, dass Scham so gut funktioniert als Kauftrigger.
Aber vielleicht ist es, also spannende Frage, habe ich mir so noch nie Gedanken drüber gemacht, kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, das ist eher so ein gesellschaftliches Ding, oder? Also wenn wir kein Schamgefühl hätten, wobei die Vorstellung auch lustig ist, heißt, ich könnte ja auch mich einfach im Sommer, weil es mir heiß ist, nackt in die U-Bahn setzen.
Ja. Das Schamgefühl kriegen wir anerzogen. Wenn du Kinder beobachtest, die haben erstmal kein Schamgefühl.
Absolut richtig. Und die vor allem gerade was so den eigenen Körper betrifft und so, ja nicht. Ne? Ja, okay. Ja, aber gut, nur weil es nicht natürlich ist, sondern von der Gesellschaft irgendwie vorgegeben oder anerzogen, kann es ja trotzdem total stark sein. Okay, also wir finden den Charmpunkt in unserem Angebot oder in unserem Produkt. Was ist der dritte Punkt?
Genau. Der dritte ist, das hatten wir vorher auch schon mal kurz, in meinen Augen Identität verkauft immer stärker als Nutzen, weil Menschen halt kaufen, um jemand zu sein und nicht um etwas zu haben. Du hast das ganz am Anfang, ich glaube, das war noch vor der Aufnahme gemeint mit deinem Auto, Audi ist einfach nicht deine Marke.
Ja.
Du würdest also vielleicht lieber einen BMW kaufen, weil du siehst dich als die BMW-Fahrerin.
Nee,
Ja, okay.
ganz klar nicht.
Mini.
Aber es ist trotzdem, es ist wirklich so, weil ich habe mir natürlich dann Gedanken gemacht, ne, so was hätte ich denn gern für ein Auto, so wenn alles möglich
Ja.
ist, was hätte ich denn gern. Und vielleicht findest du das lustig, weil es irgendwie, nur ich eh so klein bin und so, aber ich liebe große, schwere Autos. Also wir haben in Südafrika, haben wir einen Land Rover Defender gehabt, so diesen, nicht Harry, so eine richtig fette Kiste. Und wenn ich so Autos imaginär shoppen gehe, im Internet oder so, gucke ich halt immer, was gibt's so. Also ich finde eben Land Rover oder es gibt jetzt nächstes Jahr von Jeep kommt der Wrecking raus, also aus so einer richtig fette Kiste. Und natürlich i oder zumindest ein Hybrid, weil ich habe ja auch noch diesen Umweltgedanken. Ja, also einen richtig schönen, geilen, fetten 4x4
Ja.
hätte ich gerne.
Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung, bestimmt.
Also, aber nochmal, nichts, nichts, wo ich einen Tanklaster hinterher ziehen muss. Ja, also
Ja.
durch unseren Land Rover sind damals irgendwie so 18 Liter durchgelaufen, wo ich dachte, Gott, das kannst du eigentlich gar nicht machen. Also, die gibt es ja mittlerweile auch in der i-Variante, wobei ich mich dann immer frage, und ich glaube, das ist es auch, was du gerade gesagt hast, es ist wirklich so ein Identitätsding, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit 4x4, mit einem Dachzelt und einer Schnorchel vorne dran, rein elektronisch, also reines E-Auto, wenn ich den durch die Wüste fahre, wo soll ich den denn aufladen? So, also das irgendwie passt das nicht so richtig zusammen, aber ich stelle es mir so vor.
Also ich bin ja E-Fahrer, fahre auch ein relativ großes E-Auto. Und ich hatte da am Anfang auch Angst davor. Jetzt fahre ich ein bisschen länger als ein Jahr voll elektrisch, war schon überall und man kann immer laden. Und es gibt ja auch diese Ladeziegel, wo man an jeder Steckdose laden kann. Das dauert dann halt länger, aber weiß ich nicht. Ob es tatsächlich noch Gegenden gibt, wo man nicht laden kann, wage ich zu bezweifeln. Es ist aber tatsächlich ein perfektes Beispiel, so ein Auto für die Identität, weil vermutlich ist dein jetziges Auto im Unterhalt günstiger als das neue Auto. Es muss nicht extra angeschafft werden. Vermutlich ist es auch einfacher, damit in der Stadt zu parken, als mit so einem riesen Defender oder so. Und 80% der Zeit wirst du wahrscheinlich in der Stadt unterwegs sein und trotzdem willst du den Defender haben.
Ja, also in der Stadt bin ich tatsächlich nicht so viel unterwegs, aber ja, eigentlich macht der keinen Sinn. So, stimmt, ist richtig. Aber
Das ist das gleiche Thema, warum jemand eine Rolex kauft. Eine Rolex kaufe ich nicht, weil ich auf dem Handgelenk sehen will, wie spät es ist, sondern ich will halt den Status haben, ich habe eine Rolex.
ja.
Und jetzt weiß ich, dass du, also ich gehe zumindest davon aus, wo wir uns mal unterhalten hatten, du kaufst gerne Biogemüse.
Ja.
Das kaufst du nicht, weil du Hunger hast und was essen musst.
Nee.
Nee, das kaufst du, weil du es dir wert bist, Biogemüse zu kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Weil es natürlich auch eine Identität oder ein Selbstbild ist, plus die, ich sag jetzt mal, die Ideologie hinten dran, ne? So, okay, ich kaufe das, weil ich dann regionale Bauern unterstütze und der Umwelt was Gutes tue und solche Geschichten. Ja, voll grün.
Und dann vielleicht noch ein kleiner Erwischt-Moment für dich. Wie viele Online-Kurse hast du dir schon gekauft, die du dann nicht gemacht hast?
Kann ich nicht zählen.
So, weil du dir die nicht gekauft hast, um irgendwie Wissen zu erlangen, sondern weil du das Gefühl haben wolltest, du gehörst dazu, du hast das jetzt in dich investiert und dann passiert über Nacht irgendwas Magisches und du hast das ganze Wissen aufgesaugt.
Ja, und ich neige ganz stark zu FOMO. Also ich habe dann immer das Gefühl, so muss ich haben, weil ich könnte ja was verpassen. Ist bei mir meistens Neugier. Ich habe auch Sachen gekauft, unter anderem von dir, die ich wirklich genutzt habe und umgesetzt habe. Aber ja, definitiv, ich glaube, wir haben das alle. Und da sind wir schon wieder ein bisschen bei dem vorherigen Punkt, weil ein ganz klein bisschen schäme ich mich auch dafür.
Ja, das ist hervorragend. Aber es beweist, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten Menschen so sind wie Carla, die den Podcast hören. Und wenn ihr darüber nachdenkt, es geht jedem so. Ich habe auch schon, also ich kann auch nicht zählen, wie viel ich schon gekauft habe, einfach nur um es gekauft zu haben. Und ich habe das vor vielen Jahren schon erkannt, dass ich das kauf und es nie nutzen werde. Und ich kaufe es aber immer trotzdem, weil da halt immer so dieses letzte Ding. Ja, was, wenn ich es dann doch mal brauche? Dann könnte ich es ja, aber jetzt habe ich es zumindest. Ich gehöre dazu.
Aber ist das dann nicht auch abhängig vom Preis? Also ich denke dann immer, wenn sowas, weiß ich jetzt nicht, 50 € oder 100 € oder so kostet, denke ich, na gut, das tut mir jetzt nicht weh, ne? So, dann das nehme ich mal mit. Wenn dasselbe jetzt, weiß nicht, 5.000 kosten würde, würde ich, glaube ich, erstens länger drüber nachdenken. Und man sagt ja auch immer, wenn der Preis höher ist und der vielleicht auch so ein bisschen piekst, dass die Leute es eher umsetzen. Ist das so, deiner Erfahrung nach, oder vergammeln die Kurse, die Mentorings für 5.000 genauso?
Ich habe tatsächlich letztes Jahr einen Online-Kurs gekauft für genau 5.000 $ und habe noch kein einziges Mal reingeguckt.
Okay, gut, Frage beantwortet.
Und ich bin sicher nicht jemand, dem 5.000 € nicht wehtun. Ganz im Gegenteil, das hat schon wehgetan. Aber das war auch, ich wollte es unbedingt haben. Und Das war wirklich so ein Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, ich weiß, wenn ich es jetzt kaufe, ich schaue nicht rein, weil ich habe gar nicht die Zeit dazu. Ich muss ja auch irgendwie arbeiten und Geld verdienen und ich muss mich um die Kids kümmern. Und ich wusste es und habe es dann trotzdem gekauft, weil ich mir dachte, ja, aber ich will doch, ich will da dazugehören. Ich will auch bei den Käufern dabei sein. Und zusätzlich fand ich, dass ich noch eine Menge bei dem Launch gelernt habe, weil der Launch echt richtig geil aufgezogen war. Und dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und gesagt, gut, dann gebe ich 5.000 Euro aus, von denen ich weiß, dass ich mir nie irgendwas davon angucken werde.
Du hast das vorher auch schon gewusst.
Ich habe das schon gewusst, ja.
Toll.
Ich habe das, das ich kann wirklich nicht zählen, was ich schon alles gekauft habe. Und mir ist jedes Mal klar, dass ich da nicht reingucken werde. Weil ich
Ja.
also durchaus dann so realistisch bin. Ich habe ehrlich auch die Zeit nicht dafür.
Ja. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wobei ich auch glaube, es ist ein bisschen auch diese Prioritätenfrage. Also ich bin gerade selber auch in einem Mentoring, das auch nicht ganz günstig war. Das aber, also es geht um Mentales, geht gar nicht jetzt um Online-Business oder so. Und mich hat das so gecatcht, weil die hat das auch fantastisch gemacht, diesen Launch. Und da bin ich echt motiviert und vor allem sehr diszipliniert dabei. Also mir ist das so wichtig, dass ich tatsächlich dann auch morgens eine halbe Stunde früher aufstehe, um diese Sachen zu machen. Und das ist relativ viel Aufwand und ich kämpfe auch damit, dass ich da dranbleibe. Aber ich merke, hey, das bringt mir was, das verändert gerade was, also muss ich es umsetzen. Du hast gerade schon so schön gesagt, die meisten Leute, mich eingeschlossen, wir kaufen das, weil wir denken, oh geil, jetzt habe ich es gekauft. Und jetzt kommt das dann von ganz alleine. So, wir vergessen immer, dass man es gibt viele super Sachen, aber wir müssen die immer umsetzen. Was ist noch aus dem Sportbereich? Die Leute haben bei mir Personal Training gebucht und haben dann gedacht, ja geil, jetzt hab ich ein Training bei Carla gebucht, sehe ich morgen aus wie Barbie. Ist natürlich nicht so, ne? Also wir müssen das irgendwie immer noch machen und da hängt es dann. So.
Ja.
Okay, also wir hatten gesagt, Identität ist stärker als der Nutzen. Ich glaube tatsächlich, alle drei Punkte, die wir bis jetzt genannt haben, sind stark, aber das ist aus meiner Sicht sogar noch der stärkste. Ich habe nämlich, gestern hat irgendwo, oder vor ein paar Tagen hat jemand zu mir gesagt, so Identität, Geldidentität. So, wie denken Multimillionäre? Wie denken Milliardäre? Und dann sagte sie einen Satz und sagte so, würde die Multimillionären, war jetzt auf Frauen gemünzt, mit einem billigen Kugelschreiber in ihr Journal schreiben. So, und ich guckte so runter und denkte so, oh, fuck, mein Kugelschreiber ist irgendwie so von Teddy oder so. Also habe ich geguckt, was kann ich denn für einen schöneren Füller, dachte ich, ein Füller wäre doch geil. Und habe das mal recherchiert und habe dann gemerkt, so, es gibt Dinge, die kannte ich gar nicht. Hab einen Montblanc-Füller gefunden. Hast du sowas?
Nee, kein Montblanc. Aber auch ein sehr schöner Kugelschreiber.
Ja. So, und das macht doch einen Unterschied. So, und ich möchte einen Füller haben, hatte jetzt geguckt und habe gesehen, hey, es gibt vom Montblanc Füller für 5.000 Euro. Das war mir überhaupt nicht bewusst. So, also ich
Ja.
kannte das nicht. Das war nicht in meiner Vorstellung. Ich dachte, naja, der wird halt so 800, 900, aber nicht 5.000. Ich dachte, so schreibt der von alleine den Bestseller oder was macht der? So, und das fand ich irgendwie so spannend zu sehen, okay, warum kauft man sowas? Weil das ist ja auch eine Identität. Und ohne Quatsch, ich habe einen Moment drüber nachgedacht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, nicht der für 5, der hat mir gar nicht gefallen, aber für 1.300 gab es einen. Richtig geil. Fällt mir. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir den irgendwann gönne. Ja, aber ja nicht, weil der Füller besser schreibt, sondern weil es einfach von der Identität ein anderes Gefühl ist, mit einem 1.300-Euro-Füller zu schreiben, als mit dem 2-Euro-Kugelschreiber vom Teddy.
Definitiv.
Also Montblanc verkauft dann ja auch Identität, oder?
Ja, absolut. Also ich kenne sogar jemand, der über ein Wochenende in Paris war und nur weil er in Paris war, dann dachte, jetzt muss es ein Montblanc-Füller sein.
Ah, okay, ja.
Ja.
Geil. Also ich lasse dich wissen, wenn ich den Montblanc-Füller habe. Dann, ja,
Also
ich glaube, ich hätte da noch
ich habe
Angst.
keinen,
Das
ich schreibe ja nur noch digital, ich habe keinen mehr. Aber ich habe früher auch immer und fand das immer faszinierend. Also ich habe immer relativ teure Kugelschreiber gekauft, also relativ teuer, so 20, 30 Euro. Und da bei uns zumindest der Schreibwarenladen, in dem ich war, Da waren die Verkäufer waren immer regelrecht schockiert, dass ich so einen teuren Kugelschreiber wollte. Aber ich wollte halt einfach was, weil, also man kennt das ja, man hat dann so diese Werbegeschenke, die man überall sammelt, wenn man irgendwo bei einer Ausstellung ist oder so und dann gibt es die da oder dann macht man einen Handyvertrag, kriegt Kugelschreiber mit. Das nervt halt immer, weil entweder kratzen die so komisch oder sie sind dann direkt leer, nachdem man zweimal irgendwo seinen Servus draufgesetzt hat. Und ich wollte halt einfach was Besseres. Und das erste Mal, das war irgendwie so ein Schneider-Kugelschreiber oder so für 20 Euro. Und die hat mich angeguckt. Also, sie wissen schon, dass der 20 Euro kostet. Und ich habe das in dem Moment aber nicht kapiert, was sie mir damit sagen will, weil, also, ich hatte davor keine Kugelschreiber gekauft. Und wenn, dann halt so im 50er-Pack oder so. Also, das war mir nicht bewusst. Und sie hat dann aber so komplett, nee, der ist voll teuer und sie können ja auch den. Das war, seltsam, dann dachte ich mir, nee, ich mache mir den ganzen Tag Notizen. Ich arbeite ja damit, der darf schon 20 Euro kosten.
Ja, aber siehst du mal, dass auch die Leute, die es, also in dem Fall jetzt ist, ne, in dem Schreibwarenladen, was die für eine Einstellung haben und was normal ist und was nicht normal ist. Also das ist tatsächlich was, was ich auch über die Jahre lernen durfte, weil ich ja auch so als Beamtenkind groß geworden, ne? So jetzt nicht wenig Geld, aber halt auch nicht übermäßig viel. Und da sind halt manche Sachen, die für mich überhaupt nicht vorstellbar waren, die aber jetzt so in diesem Unternehmer Greis ganz normal sind. Also ein Montblanc-Füller oder die Rolex. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden, die mir gefällt. Ich hänge mir nicht so ein hässliches Ding an ans Handgelenk. Aber das ist ja alles immer Geschmackssache und wie du schon gesagt hast, wir kaufen die Identität. Also mega stark heißt, ich kann, wenn ich mein Produkt verkaufe, einen Kurs, ein Produkt, ein Angebot, immer darauf achten, welche Identität verkaufe ich. Richtig?
Richtig, genau.
Okay. Ja, ich glaube, das ist echt ein mega starker Punkt. Okay, das heißt, wir hatten bis jetzt emotionale Erlösung. Welches Gefühl will ich loswerden? Scham verkauft besser als Schmerz. Und die Identität ist stärker als der Nutzen. Ist ja gerade der Füller das beste Beispiel, weil der billige Füller schreibt auch.
Ja.
Okay, was ist der vierte Punkt?
Der vierte Punkt ist was die meisten Copywriter, mit denen ich so zu tun habe, irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was aber super spannend ist als Kauftrigger, und das ist das Imposter-Syndrom. Also das kennen die meisten Selbstständigen, die frisch gestartet sind, kennen das einfach aus eigener Erfahrung, weil sie immer denken, sie sind nicht gut genug. Aber wenn du genau das in deiner Copy ansprichst, dann triggerst du die halt hart. Und jetzt bist du ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft, Carla. Warst auch davor schon Unternehmerin mit deinem Online-Business, mit Fitness. Ich würde wetten, dass du trotzdem regelmäßig Imposter hast.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wusste bis vor einem Jahr gar, also ich kannte diesen Begriff nicht. Das ist
Okay.
eine Bildungslücke, bis mir das dann jemand erklärt hat, was das ist. Ich kenne das, ich glaube, jeder kennt das. Ich kenne das vor allem eben auch bei meinen Kunden oder Leuten, ich dann Texte, Feedbacke und so, die ganz häufig sagen, naja, ich bin ja noch am Anfang oder ich bin ja Anfängerin oder ich bin ja noch Einsteiger. Und ich sage dann immer so, pst, sagen wir nicht. Ja, weil jeder fängt mal an, aber sich das selber immer wieder einzureden, glaube ich, ist der größte Fehler. Ne? Auch hier Identität. Wenn ich sage, ich bin ja noch Anfängerin, ja, dann impliziere ich ja damit, ich kann das noch nicht oder ich kann das nicht gut. Ich habe immer gedacht, gerade so beim Schreiben, das kann jeder. So, für mich war das nicht so irgendwie was Besonderes. Also auch bei kreativem Schreiben und so, ich dachte immer so. Schon in der Schule, wenn wir so Aufgaben hatten oder halt irgendwie frei Aufsätze oder sowas schreiben musste, ich hatte immer 285 Ideen und habe mich gefragt, warum schreiben die nicht? So, warum sitzen die da und gucken die nur? Das war für mich irgendwie immer normal. Und dann habe ich, glaube ich, genau deshalb, weil es mir so leicht gefallen ist, gedacht, okay, das ist nichts Besonderes. So, oder die Leute denken, ich kann das voll gut. Aber eigentlich ist das was jeder kann. Ich kann das nicht besser als andere. Also ja, ich kenne dieses Imposter-Syndrom, aber was ich immer mache, ist, ich gucke mir mein Feedback an. Wenn ich mal irgendwie so einen Moment habe, wo ich dann denke, so, hoffentlich merken die nie, dass ich gar nichts kann, dann hole ich mir so mein Erstkundenfeedback und lese mir das vor.
Das ist, das passt genau zu dem, wie du das Imposter-Syndrom, also diesen Selbstzweifel als Kaufantrieb nutzen kannst. Weil du hast dann so dieses, ich habe Erfolg, ich verdiene Geld, aber ich fühle mich wie ein Betrüger.
Ja.
Und genau das kannst du halt ansprechen, weil dann kaufen die Leute nämlich Mentorings, Tools oder Kurse, nicht weil sie es brauchen oder weil ihnen irgendwo Wissen fehlt, sondern um sich einfach nur zu beruhigen. Um
Ja.
es vor sich selbst zu rechtfertigen, ja, aber ich investiere ja auch in mich und dass ich mehr lerne und dass ich dazu lerne und dass ich besser werde und dann ist es wieder okay.
Das ist ja wahrscheinlich dann auch so dieses Zertifikate sammeln, oder? Das gehört ja
Richtig.
wahrscheinlich auch dazu.
Ja.
Ja,
Genau.
das habe ich tatsächlich ganz lang gemacht. Immer mit dem, eigentlich mit dem Vorwand so, ich bin total neugierig, was auch stimmt, ne? So, ich möchte gerne immer mehr lernen. Aber unten drunter, und das war mir lange nicht bewusst, habe ich schon gedacht, naja, da fehlt ja noch was. So, ich brauche das noch, damit endlich, bis ich gemerkt habe, das ist wie der Esel mit der Karotte. So, du denkst immer, ich bin kurz davor, noch ein kleines Stück und dann kann ich mal kurz an der Karotte lecken. Und die kommt halt einfach nicht näher. Meine Erfahrung ist übrigens auch, dass dieses, es reicht nicht, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr können, zumindest in meinem Umfeld eher ein weibliches Problem ist. Ich dachte immer, das haben Männer nicht. Aber ich glaube, ihr habt das eigentlich genauso, nur nicht so offensichtlich.
Vermutlich, ja. na, also ich gehe davon aus, dass Männer und Frauen das gleichermaßen haben. Das wäre vielleicht, falls du mich nochmal einladen möchtest, mal eine wunderbare weitere Podcast-Folge der Unterschied zwischen Männern und Frauen und wie man ihnen Dinge verkaufen kann, was wichtig ist. Aber ich glaube, diese Selbstzweifel hat jeder und das ist auch völlig egal, ob das ein kleiner Solo-Selbstständiger ist, wie wir beide das sind, oder ob das ein CEO von einem multinationalen Konzern mit 50.000 Mitarbeitern ist. Das haben die alle.
Ja, also auch in den hohen, also ne, das hört nicht auf. Das hat der Politiker wahrscheinlich genauso wie jemand, der.
Definitiv. Und das ist halt eben, deswegen ist es so mächtig, wenn man es in seiner Copy nutzt, weil wenn das die Zielgruppe ist. Es gibt vermutlich wenig Menschen, die bei, nehmen wir an, Tim Cook ist deine Zielgruppe, der CEO von Apple, den würde keiner über Selbstzweifel ansprechen und ich wette, der hat genauso Selbstzweifel wie alle anderen auch.
Ja, wahrscheinlich nur einfach nicht so nach außen getragen, ne? Oder
Genau.
besser versteckt.
Richtig.
Okay. Ja, also ich, ja, Selbstzweifel gehört quasi im Grunde zu diesem Imposter-Syndrom dazu. Okay, spannend. Einen haben wir noch, was ist der
Einen
fünfte?
haben wir noch. Der fünfte dachte ich mir, Freiheit verkauft sich immer besser als Erfolg. Jetzt weiß ich ja, dass du damals eine Copywriting-Ausbildung gemacht hast, Carla. Hat dich gecatcht, dass du 10.000 Euro im Monat mit Schreiben verdienen kannst? Oder hat dich gecatcht, dass du dein Leben so leben kannst, wie du Bock drauf hast?
Tatsächlich eher das Zweite. Ich muss sagen, das Erste, so 10.000 mit Schreiben, dachte ich, ja, ist auch ganz cool. Aber ich glaube, wir können das hier auch sagen. Also ich war beim Philipp in der Freedom Writer Academy und der Philipp hat natürlich dieses Freigeist, bisschen bunter, wilder Vogel und viel Reisen und so, das hat er natürlich total verkörpert. Und vielleicht ist es auch noch ein anderer Ansatz, aber ich habe ihn ja vorher schon mehrmals gesehen und gekauft habe ich es aber, als er so einen kleinen, der hatte so einen VSL, ne, so einen kleinen Video, Verkaufsbrief, Letter, wie auch immer, direkt vor dem Balkon in Rio gedreht, wo ich gewohnt habe. Also man hat im Hintergrund quasi die Wohnung gesehen, in der ich 3 Jahre gelebt habe. Und dann dachte ich so, ha, das ist ein Zeichen, der steht gerade in meinem Old Neighborhood. Aber ja, du hast vollkommen recht, es ist der Lebensstil, der mich da angesprochen hat. Und noch nicht mal dieses viele Reisen, weil ich habe ja auch Familie und so, ich würde jetzt gar nicht staatenlos sein wollen, aber es war so dieses Freiheitsgefühl, definitiv.
Ja. Das ist, ich glaube, wenn man es runterbricht, egal ob es jetzt Coaching ist, Business oder auch Fitness, das, was Menschen wirklich haben wollen, ist Freiheit, weil sie sich einfach gefangen fühlen in Routinen, Verpflichtungen, Erwartungen von anderen und sie kaufen, weil sie sich damit den Schlüssel erhoffen, um da rauszukommen.
Das
Das
heißt,
ist
Freiheit kann unterschiedliche Formen haben, ne? Also,
richtig.
dass
Das
man.
ist, also wenn wir bei Abnehmen sind zum Beispiel, doch wenn du abnimmst, dann bist du ja nicht irgendwie freier, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber du bist tatsächlich viel freier, weil du kannst endlich wieder die Klamotten kaufen, die dir gefallen und nicht die, die gut an dir aussehen. Oder du kannst, weiß ich nicht, als Frauen, ich habe mal in der Copy geschrieben, im Abnehmenmarkt, du kannst endlich wieder dieses süße Sommerkleidchen am Strand tragen, ohne dass man deine schwabbelnden Arme sieht.
Und ich glaube, gerade auch im Abnehmbereich, wie gesagt, war ich ja auch lange unterwegs, da ist vor allem die Freiheit von Essen ganz extrem. Die meisten Frauen, ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so ist, aber meine Kunden waren Frauen, die sagen, bin so gefangen in diesen Gedanken, ich denke von früh bis spät an Essen. Ich denke daran, was esse ich, was habe ich gegessen, wie viele Kalorien waren da drin, wie viel Eiweiße, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate. Und dort dieses Gefühl zu haben, hey, ich kann mich wieder von diesem Zwang befreien und ich kann essen wie ein normaler Mensch und mich wohlfühlen in meinem Körper, ist ja auch eine ganz große, starke Form von Freiheit.
Definitiv, ja. Und im Business-Umfeld ist halt, man sieht das immer, du musst skalieren und mach 30.000 Monatsumsatz, 50.000 Monatsumsatz. Das ist eine Zahl, die völlig egal ist und die halt völlig unemotional ist. Und Kaufentscheidungen werden halt nun mal emotional getroffen. Deswegen würde ich, wenn ich ein Business-Coaching hätte, immer das Gefühl verkaufen von, du darfst entscheiden, wie du leben willst. Oder du kannst entscheiden, wie du leben willst.
Ja. Wenn wir jetzt von sowas sprechen wie Freiheit, ich sage ja auch immer in so meinen Kursen und so, wir immer aufpassen, keine Worthülsen zu benutzen. Wie machst du das? Das heißt, du sagst wahrscheinlich nicht, du wirst das Wort wahrscheinlich so nicht so benutzen, sondern du wirst es ja wahrscheinlich genauer erklären, oder? Also möglichst konkret, was diese Freiheit zum Beispiel für den Unternehmer bedeutet.
Ja, richtig. Dass ich dir da ein Beispiel geben kann, musst du mir ein Beispiel geben, was ich verkaufe.
Okay, dann verkauf mir doch mal. Also lass uns mal in diesem Business-Kontext bleiben. Ich finde es cool mit dem Skalieren, weil das ja auch so ein Wort ist, was ständig kommt. Also wenn ich sage, okay, ich würde gerne, weil nicht 100.000, sage ich jetzt mal, im Monat, 100.000 skalieren.
Ja. Dann würde ich wahrscheinlich in meiner Copy erstmal Gegenposition beziehen, und einsteigen mit einem Lied, sowas wie an allen Ecken und Enden hörst du, wenn du ein erfolgreicher Unternehmer im Bereich XY sein willst, dann musst du schnellstmöglich auf 100.000 im Monat skalieren. Ich kann dich beruhigen, 100.000 sind kein gutes Ziel für dich. Was für dich doch viel wichtiger ist, dass du deine Kinder aufwachsen siehst, dass du für deine Kinder da sein kannst, dass du nicht abends, wenn du nach Hause kommst, alle schlafend im Bett vorfindest, sondern dass du für deine Familie da sein kannst, und zwar nicht nur monetär, sondern auch mit deiner Zeit. Und ob das jetzt mit 50.000 € im Monat ist oder mit 60.000, spielt erstmal keine Rolle, weil sind wir mal ehrlich, wie viel Geld brauchst du, dass du dir alles kaufen kannst, was du dir kaufen willst?
Ja, es geht natürlich immer sehr auch so auf diesen, wenn wir bei den Farben sind, im Motivkompass auch auf diesen grünen Bereich, ne? So dieses, was uns eigentlich wichtig ist, die Verbindung mit anderen. Da gab es doch mal, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das nur eine Geschichte war oder irgendwie auch aus einer Werbung, der Junge seinen Vater fragt, was er in der Stunde verdient und er dann irgendwie diesen Stundenlohn sagt und er spart das, um das dem Papa zu geben, damit er eine Stunde mit ihm verbringt.
Ja, also eine Werbung wüsste ich nicht, aber irgendwo als Geschichte wurde das irgendwo mal geteilt.
Ja,
Ja.
also da sind wir ja auch definitiv wieder bei den Emotionen, ne? Da geht es ja nicht ums Geld, sondern es geht ja um die Zeit, die wir damit verbringen.
Kannst aber auch ganz konträr den roten Typen ansprechen mit alle erzählen dir, du sollst auf 100.000 im Monat skalieren, aber willst du wirklich noch länger als 80 Stunden die Woche am Schreibtisch verbringen? Sicher nicht. Ich zeige dir einen smarten Weg, mit dem es vielleicht nicht 100.000 werden, sondern nur 70.000. Dafür fühlst du dich wie ein Teilzeitangestellter.
Ja. Und da hast du im Grunde ja auch verschiedene Sachen drin, ne? Wenn du die ganze Geschichte ausbaust, weil ich ja vorhin gefragt hatte, so wie viel von den 28 soll ich denn versuchen, in meine Texte reinzukriegen? Bei dem Beispiel hast du ja, du hast die Freiheit, definitiv, ne? Freiheit stärker als Erfolg, aber du hast ja auch ein Charmegefühl. wenn, wenn ich es merke, so ich bin nicht für meine Kinder oder für meine Familie da, und dieses emotionale Erlösung auch. Also wahrscheinlich, wenn du Copy schreibst, wie machst du das? Gehst du dann so danach vor, dass du sagst, okay, ich möchte Punkt 5, 18 und 23 drin haben, oder schreibst du das und siehst dann am Ende, weil du ja auch geübt bist, wie viele von diesen Punkten drin sind?
Nein, ich mache das natürlich so, dass ich ja mir damals Crash nicht gekauft habe, sondern es einfach geschrieben habe, und dadurch habe ich es so verinnerlicht, dass ich direkt immer weiß, auf was ich achten muss. Und ich glaube, es passiert nicht, dass ich eine Copy schreibe, wo keiner von den 28 Triggern drin ist, weil dann wird es ja nicht funktionieren.
Ja. Cool. Das heißt, wir gehen jetzt gerade noch mal so ein bisschen auf Crash ein. Übrigens cooler Name. Und da hast du deine 28 Verkaufstrigger, ne, aufgelistet. Also wir haben jetzt 5 genannt. Es gibt noch dann 23 andere. Und kann man das so ein bisschen als, also du hast ja gesagt, man kriegt eine richtig hässliche PDF. Kann man dann so einzelne Punkte, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Einsteiger bin oder ich bin vielleicht gar kein Copywriter, sondern ich möchte mein eigenes Coaching oder Mentoring verkaufen, wie nutze ich das? Dein Crash.
Ja, das ist ganz einfach. Man muss es erstmal kaufen. Das verlinkst du bestimmt in den Shownotes.
Und es gibt einen Rabatt, einen Podcast-Rabatt. Den packe ich auch in die Shownotes. Das müssen wir an dieser Stelle ganz deutlich betonen, weil ich finde
Genau.
immer, dass bei deinen Sachen, also wirklich alles, was ich von dir bis jetzt gekauft habe, habe ich genutzt. Es gehört nicht zu den Sachen, die auf meinem Laptop verstauben. Und das sage ich nicht nur, weil du jetzt hier bist, sondern weil es wirklich so ist. Also da sind so viele geile Sachen dabei. Und es ist so einfach zu konsumieren, weil da nicht so viel Fluffy und Pushy drumrum ist, sondern es ist wirklich konkret. Also wer das haben will, guckt in die Shownotes. Es gibt einen 20 € Rabatt. Code nur hier über den Podcast. So, jetzt, wie nutze ich's?
So, super, danke. Ja, also lesen. Das ist, Carla hat es gerade schon angesprochen, ich habe das ja auch gemeint, ich habe keine Zeit für die ganzen Online-Kurse, mir geht das auf den Sack. Wenn ich irgendwas wissen will, und dann schaue ich mir 20 Stunden irgendwelche Videos an, um Infos zu kriegen, die ich in 5 Minuten hätte lesen können, dann nervt mich das tierisch. Deswegen sind meine Sachen da anders. Du kannst das einfach lesen. Es sind die 28 Trigger, die kann man entweder überfliegen. Es ist aber zu jedem Trigger nicht nur die Erklärung dabei, sondern auch die emotionale Tiefe dahinter, was Menschen denken, aber nie laut sagen würden. Es sind immer beispielhafte Szenarien für verschiedene Nischen drin. Es sind immer ein paar Copy-Snippets, die man direkt verwenden kann, die dann halt die Umschreibung haben und nicht sagen, ich schenke dir Freiheit. Und es ist immer eine Beispiel-Copy für ein konkretes Produkt mit drin. Also es ist, würde ich fast behaupten, wenn man es gelesen hat und zufällig Glück hatte, dass es zur eigenen Nische passt, kann man das eins zu eins verwenden. Ansonsten ist es aber so erklärt, jeder einzelne Punkt, dass ich der Meinung bin, dass man dadurch die Mechanik dahinter versteht und wie man es umsetzen kann dann für sein eigenes Produkt. Ich muss gerade mal gucken, ich glaube, es ist nicht so umfangreich. Es sind, na, gut 50 Seiten.
Ja, und man muss es ja auch wirklich, wie du auch gesagt hast, ne, ich kann es ja auch so benutzen, dass du sagst, okay, in dieser Nische, ich möchte jetzt mal den oder den Trigger ausprobieren, darüber schreiben, da musst du ja dafür nicht dann alles lesen, sondern du kannst ja dir dann auch die Teile raussuchen, was ich ziemlich cool finde. Und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade dieses, im Grunde ist es ja Psychologie, ne, so dass wir wissen, warum tun wir etwas, dass das ganz oft übersehen wird. Also wenn ich mir das so anschaue, was draußen so an rumschwirrt an Texten auf Webseiten oder Social Media auch ganz extrem oder eben auch in E-Mails, die meisten Menschen kennen das nicht. Und leider, und ich bin ein großer Fan von KI, aber was ich total oft sehe, ist, da wird halt irgendwas der KI gefüttert. Da kann ja nichts Gescheites bei rauskommen und dann ist es super generisch und da ist überhaupt kein Trigger drin. Bei mir außer der Genervtheitstrigger. Ja. Okay, wenn ich jetzt noch einmal so einen generischen Text lesen muss, dann schlage ich den Laptop gegen die Wand. Und das ist, glaube ich, die Basis. Ne? Man kann noch so gut sein in der Bedienung von KI, aber auch der KI musst du halt das geben, was sie machen soll. Also für alle, die jetzt zuhören, sagen, okay, aber ich mach meine Texte sowieso mit Claude oder ChatGPT oder sonst was, das ist trotzdem die Basis. So, wenn du das nicht hast,
Ja.
kannst du das vergessen.
Und wenn du der KI, die du nutzt, nicht sagst, was verwendet werden soll, dann kommt halt auch nur dieses platte Gelaber raus, das man an allen Ecken und Enden liest.
Was sich alles gleich anhört, völlig generisch, voll mit Worthülsen und definitiv keinen emotionalen Trigger hat.
Das ist übrigens der einfachste Weg, um KI-Texte zu entlarven. Jetzt mal unabhängig von der übermäßigen Verwendung der Halbgeviert-Striche und diesem
Dreisatz.
Dreiklang, genau. Ist das einfachste ist, nimm mal den Namen aus der Copy raus oder die Firma oder die Produktbezeichnung. Wenn es dann auf 100 andere Produkte passt, dann war es KI.
Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt schon alleine diese fünf, die du genannt hast, diese fünf Trigger, wenn ich die nehme und wenn ich mir wirklich auch Gedanken darüber mache, wer ist denn meine Zielgruppe, allein dadurch wird der Text ja schon besser. Also wenn wir nochmal dieses Thema Scham verkauft besser als Schmerz, ich muss mir ja überlegen, wo ist denn der Schampunkt? So, ne, klar, abnehmen offensichtlich, aber es gibt es ja in jedem Bereich. Wenn ich mir da schon Gedanken drüber mache, wofür schämt sich denn mein potenzieller Kunde, ja, mein Wunschkunde, dann bin ich schon so viel weiter, weil die meisten das überhaupt nicht machen. Da geht es ja immer nur um die, siehst du ja sicher auch so, immer nur um die Features. So, dann
Ja.
lese ich halt irgendwie, keine Ahnung, es gibt drei Live-Calls und dann gibt es noch ein Q&A und du hast 528 Module und so. Und denke mir so, ja, das interessiert aber niemanden. So, das ist nicht der Grund. Ich stehe ja nicht morgens auf und denke so, boah, ich hätte jetzt voll Bock, 3.000 € für 25 Module auszugeben. Ja, so ist es.
Ja, aber wenn es noch ein Bonusmodul gibt.
Ja, dann vielleicht. Ja, definitiv. Cool. Ich sag gerade noch mal kurz zusammengefasst die Punkte, weil ich finde, wenn ich selber Podcast höre, immer so, okay, was war nochmal der dritte? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben oder so, weil ich gerade joggen bin. Emotionale Erlösung. Menschen kaufen, weil sie ein Gefühl, eine Emotion loswerden möchten. Der zweite Punkt war, Scham verkauft besser als Schmerz. Wir lernen alle immer nur Schmerzmarketing. Aber Scham ist sehr viel stärker, weil, wie du so schön gesagt hast, einen Schmerz dürfen wir in der Gesellschaft nach außen tragen. Im besten Fall werden wir dafür auch noch irgendwie gelobt oder auf die Schulter geklopft. Scham ist etwas, das wir nicht nach außen geben und was wir nur mit uns selber ausmachen. Wenn das im Text ist, fühlen wir uns deshalb viel mehr abgeholt oder verstanden. Dann hatten wir, Identität ist stärker als der Nutzen. Da bin ich voll dabei. Da hatten wir dieses Beispiel mit Montblanc oder der Rolex oder so. Also warum kaufen wir etwas, obwohl etwas viel Billigeres genau dasselbe tun könnte? Imposter-Syndrom, Selbstzweifel, glaube ich, ist auch super stark. Du hast selber gesagt, ne, so, das ist überall, auch in den höchsten Führungsetagen bei Politikern oder Ähnlichem. Jeder hat das in einer gewissen Form, wenn wir das ansprechen. Führt das auch dazu, dass wir uns verstanden fühlen. Und Freiheit ist stärker als Erfolg, wenn wir den Menschen zeigen können, hey, mit dem Produkt, mit dem Angebot, mit dem Kurs kannst du dein Leben so leben, wie du das gerne haben möchtest, haben wir diesen Freiheitstrigger. Richtig? Habe ich
Richtig,
gut.
genau.
Sehr schön. So, wir haben jetzt gesagt, das sind fünf. 23 weitere gibt es. Für alle, die jetzt total neugierig sind, was die 23 sind, nochmal Hinweis, der Kurs oder das hässliche PDF von Markus findet ihr, den Link dazu in den Shownotes. Es gibt 20% Rabatt, solltet ihr unbedingt nutzen. Und nochmal, es wird nicht sein, was bei euch verstaubt, sondern nutzt das nicht nur als Copywriter, auch wenn ihr Angebote habt, wenn ihr Kurse oder Ähnliches verkauft. Spart euch übrigens auch sehr, sehr viel Zeit, wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein Trigger, könnte ich mir gerade vorstellen. Also ne, nicht einfach irgendwas posten, sondern wirklich mit einer Basis, mit einem gescheiten Grundgerüst. Sehr gut. Hast du vielleicht, wenn wir dich schon hier haben, als Abschluss so einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich tu mir irgendwie mit dem Schreiben schwer. So, das hat nicht den Effekt. Außer natürlich Crash kaufen, aber was ist noch so ein Tipp, wo du sagst, okay, das nutze ich als Copywriter?
Vergiss alles, was du über Copy gelernt hast. Schau nicht auf Frameworks, die man dir beigebracht hat. Nutz vor allem keine Templates, nutz keine Headline-Formeln, sondern versuch dir bevor du die Copy schreibst, eine Frage zu beantworten. Dein idealer Kunde, was googelt der nachts um 3 oder schreibt er nachts um 3 in ChatGPT, wenn er nicht schlafen kann?
Ja.
Und wenn du das hast, greifst du den Gedanken auf und schreibst die Copy darüber runter.
Ja. Ja, sehr geil. Ich bin echt froh, dass du das sagst, weil so oft eben danach gefragt wird, ne? So gibt es ein Template. Das, glaube ich, versucht irgendwie das eigentliche Problem oder die eigentliche Arbeit zu umgehen. Am Anfang könnte ich mir vorstellen, ich weiß, als ich angefangen habe mit Copywriting, dass ich schon dachte, ah ja, okay, ich gucke mir mal so ganz viele Überschriften an, so wie ist sowas aufgebaut. Aber die best-performancen Texte sind tatsächlich die, und ich sage das jetzt trotz ein ganz klein bisschen Schamgefühl, wenn ich abends, die Kinder sind im Bett, mein Mann ist vielleicht irgendwie gerade beim Sport, ich denke so, oh, Feierabend und hab dann noch Bock zu schreiben und mach mir eine Flasche richtig geilen, trockenen südafrikanischen Rotwein auf und kann mich dann so richtig da rein versetzen. Ich glaube, Hemingway hat das gesagt, write drunk, edit sober. Also besoffen schreiben und dann nüchtern editieren. Ich bin dann natürlich nicht betrunken, wenn ich die Texte schreibe, aber ich merke so, wenn ich eine Zeit habe, wo ich mich so richtig rein versetzen kann. Das, was du gerade gesagt hast, ne, was googelt der denn nachts oder was gibt sie denn nachts in ChatGPT ein? Völlig unabhängig von den Templates, von irgendwelchen Leitfäden oder sonst was, waren bis jetzt immer die Texte, die am besten funktioniert haben.
Ja, das ist, wir können das ja noch einen Schritt weiter ausführen, weil ich bin der Meinung, auch wenn die 28 Kauftrigger immer funktionieren, dass Kaufentscheidungen nie in dem Moment entstehen, sondern eine Kaufentscheidung, die reift immer über Zeit. Und wenn du wirklich, das ist ein bisschen abstrakt und es funktioniert nur theoretisch, du wirst das nie 100% treffen, aber wenn du abbilden kannst, was dein Kunde gedacht hat, 5 Sekunden bevor er deine Copy liest und den Satz aufgreifst, dann erwischst du ihn immer. Und das Ganze kannst du dann eben weiterführen aus den 5 Sekunden, das mit was hat er vor 5 Wochen erlebt, was ihn heute zu der Kaufentscheidung bringt und was hat er vor 5 Jahren erlebt.
Ja.
Und dann brauchst du halt auch keine Templates mehr, weil das ist was, das kann dir kein Template beantworten, da musst du einfach drüber nachdenken, dich in die Menschen reinversetzen. Und wenn du dir dann aber sicher bist, dass du das einigermaßen nachvollziehen kannst, was der Mensch die letzten Sekunden, Wochen, Jahre erlebt hat, dann kannst du auch einfach runterschreiben, weil dann weißt du ganz genau, wie du den ansprichst. Mit, weißt du noch damals, als du wieder mal sitzen gelassen worden bist von einem Mann, der dir nicht gut getan hat?
Jetzt hast du gerade auch ein gutes Beispiel genannt, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, ob dir das auch so geht. Ich kann mich in manche Sachen natürlich besser hineinversetzen als in andere. So, ne? Das ist abhängig vom Alter, vom Geschlecht, von der Lebenssituation. Also wenn ich etwas schreibe von oder über Mamas, fällt mir das leichter, als wenn ich über die, weiß ich nicht, Karrierefrau in irgendeiner großen Firma, weil ich da ja noch nie war. So, wie machst du das? Also du hast gerade gesagt, so der Partner, der dich vor 5 Jahren schon wieder hat sitzen lassen. Wie versetzt du dich in eine Person, die mit dir als Markus gar nichts zu tun hat?
Ich mache das prophylaktisch, bevor ich die Copy dafür schreiben muss, indem ich wahnsinnig viel lese. Also das ist tatsächlich, alle sagen immer, wenn du Copy schreiben willst, dann musst du viel schreiben. Ich glaube, was man viel mehr als schreiben sollte, ist einfach lesen. Und zwar alles. Also Romane, Fiction, Kurzgeschichten, einfach alles. Weil gerade in den guten Büchern, also jetzt nicht irgend so ein Schund, irgendwelche Groschenromane, das kann auch mal ganz gut tun, wenn man irgendwas Plattes verkauft, irgendwelche Wunderpillen oder so. Aber ich glaube so, also einer meiner Lieblingsautoren zur Zeit, das wechselt immer, ist Tom Lear zum Beispiel. Der schreibt relativ kompliziert und man kriegt halt so, also man sagt ja so, so Bücher lesen ist wie Kino nur geiler. Und das ist halt so, weil man halt in die Emotionen eintaucht von den Charakteren. Wenn man da halt breit gefächert liest und also meine Frau, ich lese auf dem Kindle, meine Frau, da wird das Cover immer angezeigt, die schlägt manchmal den Kopf über die Hand, was ich da für ein Zeug lese, und dann lese ich irgendwelche Liebesromane und so. Aber das ist halt, ich habe halt auch schon für Brautmoden-Copy geschrieben und das ist halt was, wo ich so weit weg von bin wie sonst nur irgendwas. Weil das Einzige, was ich weiß, meine Frau hat ein Hochzeitskleid. Es hat ungefähr eine kleine Eigentumswohnung in München Mitte gekostet. Aber mehr weiß ich halt nicht drüber.
Ja. Ja.
Und ich konnte aber halt dafür schreiben, einfach weil mir diese Emotionen, weil ich es kannte. Und das ist, glaube ich, der Trick. Und es ist relativ schwierig, wenn man, also wenn du jetzt einen Kunden hast, der so gar nichts mit dir zu tun hat, wenn du dann anfängst, dir irgendwas zu suchen, was du darüber lesen kannst. Sondern ich glaube, was es ist einfach was, was du über die Zeit einfach so nebenbei aufnehmen musst, dass du dich dann daran erinnern kannst, ja, da war mal was und in dem Buch, die hat sich so geführt, die hat das durchgemacht und dann greifst du das einfach auf.
Ja, mega. Das ist tatsächlich auch das, was ich auch immer sage. So, ne, ihr müsst mehr lesen. So, das erstens färbt das Sprache. Also ich finde auch, dass der, ich spiele mit meinen Kindern immer Hangman. Früher hieß das einfach Galgenmännchen.
Ja.
Hangman hört sich ja geiler an. Da auch so Sachen, wo du, habe ich jetzt gerade vergessen, wie das Spiel heißt, so ähnlich wie Scrabble, wo du halt irgendwie so Worte und so finden musst. Und die sind beide gut, aber ich gewinne das immer. So, ich gewinne das auch gegen meinen Mann. Und meine Tochter kriegt immer schon die Krisen. Sie sagt, da stehen zwei Buchstaben. Wie kannst du dieses Wort lösen? So, und das ist, glaube ich, auch einfach dadurch, dass ich so viel lese, ist der Wortschatz einfach so groß. Und das, wie du das auch gerade so schön gesagt hast, ist es im Grunde egal, was du liest. Aber einfach mehr lesen. Und ich bin dazu übergegangen, ich habe immer Romane auf Englisch gelesen, weil ich auch lange im Ausland gelebt habe und ich es gerne im Original lese. Und ich habe mir jetzt wieder angewöhnt, viel mehr auch Deutsch zu lesen und auch deutsche Autoren, weil ich eben auch auf Deutsch schreibe und nicht im Normalfall nicht auf Englisch. Also mega geiler Tipp und ich glaube, das wird unterschätzt. Je mehr wir lesen, desto
Definitiv.
mehr hast du Möglichkeiten, dich reinzuversetzen und auch deine Sprache wird ja auch besser,
Ja.
und Romane sind. Cool. Was liest du aktuell?
Aktuell lese ich Prost auf die Kinder von Friedrich Kaltenstein.
Okay, kenne ich nicht.
Das ist auch kein gutes Buch, um es zu nennen, das man es gerade liest.
Okay, wir packen dieses Buch nicht in die Show Notes. Ja, aber insgesamt finde ich
Aber es geht ja nur darum zu lesen. Also ich versuche pro Woche mindestens 3 Bücher zu lesen und da
ja,
lesen das
krass.
alle,
Dann liest
deswegen.
du quer? Also,
Ja.
wenn
Ja.
du schon so Schnellleser, gell? Ich bin in Facebook in so einer Lesegruppe drin und die posten immer, was die im Monat gelesen haben. Also immer im Jahr und dann jeden Monat. Also da steht dann irgendwie mein Lesemonat November oder so. Das
Ja.
sind teilweise Leute, die haben da irgendwie 20 Bücher oder so. Und ich denke mal so, wie macht ihr das denn? Also ich schaffe das so schnell, lese ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass man 20 Bücher im Monat lesen muss, aber klar, je mehr, desto besser.
Man sollte halt mehr lesen und dann
Ja.
halt auch Sachen lesen, vor allem zu denen man sich erstmal zwingen muss, bis man im Buch drin ist, weil sonst läuft man Gefahr, dass man halt nur das Zeug liest, das einen sowieso interessiert.
Ja.
Und dann bleibt man wieder gefangen in seiner eigenen Bubble, nenne ich es mal, und erweitert halt nicht den emotionalen Horizont.
Ja, absolut. Und unabhängig davon, dass es auch einfach so die Sprache und den Wortschatz und so erweitert, deine eigene Sprache, dein eigenes Schreiben besser macht, mir geben Bücher auch immer wahnsinnig viele Ideen. Also für eigene Geschichten oder die meisten Geschichten haben ja irgendwie dann auch Wendungen oder es passiert irgendwie was Ungeahntes, ein Plot-Twist oder sonst was. Und ich habe ganz häufig, dass ich auch bei Romanen mir dann Notizen mache, nur kurze Stichpunkte, okay, das ist eine geile Idee, könnte ich super münzen, auch auf Business oder so. Also ja, das ist auch nochmal ein großer Schatz an Ideen.
Jawohl.
Mega! Also, ich glaube, du musst nochmal wiederkommen, weil ich will auch unbedingt noch von dir wissen, so hier Zielgruppe Männer, Frauen, was ist da anders? Das ist definitiv was, worüber wir noch sprechen müssen, vielleicht mal in einer separaten Folge. Habe ich gerade nämlich auch nochmal dran gedacht, bei den Romanen, weil mein Mann liest nämlich auch super viel. Aber sehr ungern von weiblichen Autorinnen. Und wir haben uns darüber schon richtig gestritten, weil ich gesagt habe, hey, es kann, also was ist das bitte für eine Einstellung? Können Frauen nicht schreiben oder was? Und er sagt, nein, aber die Art und Weise, wie Frauen schreiben, wir reden jetzt von Romanen, sei aus seiner Sicht ganz anders. Und er möchte das lieber aus Männersicht. Er hat oft das Gefühl, dass die Frauen für Frauen schreiben. Und dann fühlt er sich nicht so richtig abgeholt. Er darf das nicht hören, dass ich das hier sage, weil er hat das mittlerweile schon wieder revidiert. Aber nur, weil ich ihn so lange gepiekst habe, bis er gesagt hat, nee, ist nicht so. Ja, also das müssen wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Unterschied zwischen Männer, Frauen, männliche, weibliche Zielgruppe. Aber ich glaube, für heute war die Folge mega vollgepackt. Ich werde es auch wieder versuchen, dich einzuladen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du da warst, Markus. Und wo du doch ja gar nicht so leicht zu bekommen bist. ja, nochmal Hinweis auf Crash. Ihr findet das in den Shownotes. Gönnt euch das. Nutzt den Rabatt. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr wert. Hässliche PDF, die euch so viel mehr Geld bringen kann, wenn ihr sie anwendet. Danke, Markus. Schön, dass
Sehr
du.
gerne, Carla.
Ja, bis zum nächsten
Hat
Mal.
Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Bis dann. Ciao.